Sinklusion, der Schubmann-Podcast. Für Familien
mit Kindern
mit Behinderung.
Und wie immer mit Andrea und mit mir, der Cora. Und unser heutiger Gast ist Dr. Marc Stehnken. Hallo Marc, schön, dass du da bist.
Hallo, schön, dass ihr mich eingeladen habt.
Guten Morgen.
Guten Morgen.
Wir widmen uns im Schubmann-Podcast immer einer ganz konkreten Frage. Und die lautet dieses Mal, wie gehen Familien mit Kindern mit Behinderung mit Verhaltensauffälligkeiten um? Marc Stehnken ist Kinderneurologe und Chefarzt des SPZ Osnabrück am Kinderhospital Osnabrück. Dort betreut und begleitet ein multiprofessionelles Team Kinder und Jugendliche mit Entwicklungsstörungen, Behinderungen und chronischen Erkrankungen sowie deren Familien ambulant. Und ihr bietet am Kinderhospital damit Diagnostik, Beratung, Therapie und Spezialsprechstunden, wie zum Beispiel für unterstützte Kommunikation oder die Schmerzsprechstunde, habe ich auch gelesen. Also sehr vielfältig, was ihr dort tut. Und damit kommst du, Marc, ja in deiner Arbeit täglich mit Kindern und Jugendlichen mit Verhaltensauffälligkeiten oder Verhaltensstörungen in Berührung und hast mir gesagt, es gibt da eine Vielzahl. Kannst du einmal sagen, was begegnet dir im Alltag und was begegnet dir vielleicht besonders häufig?
Ja, mein Schwerpunkt liegt im Bereich der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen mit Behinderung und deren Familien. Und da unterscheidet sich das Spektrum vielleicht nochmal ein bisschen von dem, was wir bei den Kindern mit Entwicklungsstörungen oder einfach nur Entwicklungsrisiken sehen. Wir haben unterschiedliche Muster, auch je nachdem, wie schwer die Kinder betroffen sind. Ein Kind, was sich verbal nicht äußern kann, zeigt andere Verhaltensbesonderheiten, zum Beispiel als ein Kind, was gut kommunizieren kann. Wir haben es häufiger mit Unruhezuständen zu tun, mit teilweise auch sehr, sehr ausgeprägten Phasen, in denen die Kinder unruhig, aggressiv sind, sich manchmal auch selbst verletzen. Das sind die Verhaltensmerkmale, die auch am belastendsten sind oder solche Impulsdurchbrüche, Wutausbrüche. Darüber hinaus haben wir viel mit Stereotypenverhalten zu tun, das nicht immer unbedingt belastend ist, aber trotzdem manchmal Anlass zur Sorge. Aber natürlich haben Kinder mit Behinderung und Jugendliche auch häufiger als nicht betroffene Kinder Themen wie Depression, Angst. Und dazu kommt noch, je nachdem, was wir für Ursachen haben, dass auch Autismus-Spektrum-Störungen oder zumindest Autismus oder autistische Merkmale uns häufiger begegnen in diesem Kontext. Und dann gibt es natürlich auch noch all das, was es bei Kindern ohne Behinderung auch gibt. Also das darf man auch nicht vergessen.
Ja. Marc, ich habe aufgemerkt bei dem Wort Depression. Wenn man darüber nachdenkt, ist es total logisch. Aber sind wir da sensibel genug, bei Kindern mit Behinderung zu gucken, ob die eine depressive Verstimmung oder eine Depression haben?
Insgesamt würde ich sagen, nein, das sind wir nicht aufmerksam genug, weil es auch häufig viel schwieriger zu erheben ist. Also je weniger ein Kind sich differenziert äußern kann, umso schwieriger wird es, diese Symptome auch richtig einzuordnen. Mhm. Dazu kommt, dass wenn ein Kind sich in sich zurückzieht, freudlos wirkt, dass man natürlich auch viel nach äußeren Ursachen dann sucht, von denen es vermeintlich auch viele gibt, sodass ich glaube, dass depressive Störungen bei Kindern mit Behinderungen unterdiagnostiziert sind.
Dir ist es ja total wichtig, auf Ursachensuche zu gehen. Also wenn Verhaltensauffälligkeiten auftreten, wenn Familien zu dir kommen, da würde ich gleich mit dir einmal schauen, welche Ursachen gibt es denn? Also generell kann man das irgendwo einteilen. Vorher aber vielleicht noch einmal auf die Familien geblickt. Wenn Auffälligkeiten im Verhalten oder Störungen im Verhalten auftreten, was macht das mit den Familien?
Es ist so, dass viele Familien ohnehin schon durch die Behinderung des Kindes und die Umstände, die damit verbunden sind, insbesondere belastet sind und teilweise auch schon sozial nicht so integriert sind wie andere Familien. Und wenn dann gerade noch sozial störende Verhaltensstörungen dazukommen, dann betrifft das diese Familien häufig noch in ihrem sozialen Umfeld noch mal mehr. Das heißt, wir haben häufiger sozialen Rückzug oder soziale Ausgrenzung. Wir haben das Problem, dass vielleicht auch Betreuungspersonen Schwierigkeiten haben, damit umzugehen, mhm, oder auch die Eltern Schwierigkeiten haben, das anderen zuzutrauen. Damit lastet mehr Betreuungsarbeit bei den Eltern, mhm, in diesem Fall. Überhaupt können diese Verhaltensstörungen dazu führen, dass der Betreuungsaufwand sich deutlich erhöht und man im Grunde manche Kinder auch nicht einen Moment aus den Augen lassen kann. Mhm. Das fordert Ressourcen, die viele Familien schlichtweg nicht haben.
Und, ja, wer hat die schon? Ja. Wer hat die schon?
Und ganz zu schweigen eben davon, was du eben gesagt hast, der soziale Rückzug, ne, sich vielleicht nicht mehr zu Freunden zu trauen, weil das Kind sich nicht normgerecht, mhm, verhält, oder nicht ins Restaurant zu gehen, weil man Angst hat, angeguckt zu werden. Das kommt dann sicherlich
alles dazu. Bei Familienfeiern nicht dabei sein zu können, mhm, weil das Kind so nervig ist. Da gibt es viele Möglichkeiten.
Ja, und wir haben auch noch die Geschwisterkinder häufig, oh, mhm, die auch darunter leiden und oft auch ein bisschen hinten runterfallen, zurückstecken müssen, vielleicht mehr Verständnis aufbringen müssen, als es ihren eigenen Bedürfnissen entspricht. Mhm. Nicht zuletzt bedeutet der erhöhte Betreuungsaufwand, der manchmal ganz maßgeblich durch die Verhaltensstörungen bedingt ist, auch das, das, was man als sozialen Abstieg für die Familien bezeichnet. Das heißt, die Berufstätigkeit ist vielleicht nicht mehr in dem Umfang, mhm, möglich wie vorher. Man braucht eine Flexibilität, die man vielleicht im bisherigen Job einfach nicht hat. Geringere Arbeitszeiten, weniger berufliche Ambitionen, auch das spielt alles mit rein.
Also was wir merken, ein riesen Rattenschwanz, mhm, und etwas, was auf jeden Fall durchbrochen gehört, mhm, wenn man es denn durchbrechen kann. Du hast eben gesagt, okay, ganz klar, wir müssen erstmal nach den Ursachen gucken, damit wir gucken können, wie können wir vielleicht auch eben helfen. Lass uns doch nochmal auf die Ursachen schauen. Es gibt ja zum einen erst einmal genetische Ursachen, oder?
Ja, es hängt natürlich immer davon ab, was die Ursache der Behinderung ist. Aber es, ja, gibt erstmal eine Gruppe von Ursachen, die im Grunde gegeben ist. An der kann ich jetzt erstmal primär nichts ändern. Und das, mhm, sind zum Beispiel genetische Ursachen. Immer dann, wenn die Behinderung einen genetischen Hintergrund hat, ist es eine Möglichkeit und auch häufig so, dass allein durch die genetische Veränderung schon bestimmte Verhaltensmerkmale mit einer höheren Wahrscheinlichkeit auftreten, bis hin zu Verhaltensmerkmalen, die sogar ganz typisch für einzelne genetische Syndrome sind. Dann habe ich natürlich auch das Thema Intelligenzminderung. Das heißt, allein schon durch die Intelligenzminderung, unabhängig von der Ursache, habe ich eine höhere Wahrscheinlichkeit für verschiedene Verhaltensstörungen. Und dann habe ich natürlich noch die Fälle, die vielleicht eine umschriebene Hirnschädigung haben, die bestimmte Areale des Gehirns betrifft, die Verhaltensmodulation betreffen, emotionale Regulation oder so. Das ist jetzt nicht in unserem Klientel nicht so, mhm, häufig, aber das muss man auch bedenken, dass es eben hirnorganisch bedingte Verhaltensstörungen gibt. Darüber hinaus haben wir aber eine große Zahl von Ursachen oder Einflussfaktoren, auf die wir auch gucken müssen und die vor allem beeinflussbar sind. Mhm. Und da ist es wichtig, rauszuarbeiten, welche Faktoren können hier eine Rolle spielen. Ja.
Als du das gerade aufgeführt hast und Coras einleitende, mhm, Frage mit den genetischen Störungen, habe ich gedacht, das ist ja vielleicht auch eine entlastende Botschaft für Eltern, dass sie nicht als Erziehende versagen, sondern dass das Kind wirklich auch sehr, sehr kompliziert ist und sehr hohe Ansprüche stellt und vielleicht auch gar nicht so funktionieren kann, wie wir uns so glückliche und einfache Kinder vorstellen. Und ich glaube, das ist eine gute Botschaft auch für Eltern, dass es nicht ihre Schuld ist, dass das Kind so nervt, sondern dass sie ja damit auch belastet sind und von euch Hilfe brauchen, von uns allen Hilfe brauchen, damit das leichter läuft.
Es ist tatsächlich auch ein Argument, manchmal eines von verschiedenen Argumenten, genetische Diagnostik überhaupt durchzuführen, eine Ursachenklärung auch herbeizuführen, weil das bedeutet, dass man die Besonderheiten des Kindes, ob nun körperlich oder auf der Verhaltensebene, einfach einordnen kann, besser verstehen, mhm, kann, weiß, was gehört einfach dazu und was vielleicht auch nicht. Mhm. Womit muss ich mich arrangieren, was nicht heißt, dass man keine therapeutischen Ansätze hat. Aber es ist genau so, wie du sagst, es kann entlastend sein zu wissen, dass eine schwerwiegende Verhaltensstörung einfach Teil eines genetischen Syndroms, mhm, ist und eben nichts mit der Erziehungskompetenz der Eltern zu tun hat.
Mhm. Und da gibt es ja auch noch, mhm, sicherlich viele weitere Ursachen. Beispielsweise hast du mir genannt, Schmerz kann auch natürlich eine Ursache sein, ne?
Das ist gerade bei Unruhezuständen, bei Misslaunigkeit quasi, aber auch bei Wutausbrüchen, bei Schwierigkeiten in der Affektregulation können Schmerzen eine Rolle spielen. je schwerer ein Kind beeinträchtigt ist, umso wichtiger ist das eigentlich, gerade da, wo Schmerzen nicht verbalisiert werden können. Und wir erleben das häufig, dass Kinder in einen Zustand von starker Unruhe oder Erregungszuständen, oft mit Schlaflosigkeit und so auch rutschen und sich am Ende herausstellt, dass zum Beispiel eine Verstopfung, eine Mittelohrentzündung, ein entzündlicher Prozess irgendwo im Körper da Ursache ist oder auch Hirndruck zum Beispiel bei Kindern, die eine entsprechende Erkrankung haben. Was man auch nicht vergessen darf, ist, viele der Kinder bekommen Medikamente, zum Beispiel gegen Epilepsie. Und gerade bei diesen Medikamenten gibt es eben auch psychiatrische Nebenwirkungen. Und man muss das relativ präzise rausarbeiten, um zu gucken, welche Faktoren spielen denn hier eine Rolle. Und dann sind es natürlich auch Umfeldfaktoren. Ein Kind kann unterfordert sein oder sich langweilen, zu wenig Ansprache haben. Das haben wir natürlich gerade da, wo die Betreuungssituation schwierig ist oder eine größere Zahl von Kindern von einer Person betreut werden muss. Dann haben wir auch das Gegenteil, eine Überforderung kann sich in Verhaltensstörungen äußern. Die mit der eigenen Behinderung verbundene Frustration, auch das. Also wenn ich quasi mich eingeschränkt nur verbal äußern kann und werde nicht verstanden, auch das
macht sauer,
macht was mit den Kindern. Und natürlich kann es auch sein, dass das Umfeld sich gegenüber dem Kind einfach nicht so verhält, wie es das Kind braucht. Das Kind nicht richtig lesen kann, nicht richtig verstehen kann und sich das Kind einfach unwohl fühlt und es nicht verbalisieren kann.
Also ein wirklich breites Potpourri an Ursachen letztlich. Wie geht ihr denn bei euch im SPZ da in der Praxis vor, um herauszufinden, woran könnte es denn jetzt liegen?
Da kommt ja so ein Problemknäuel und man muss den roten Faden daraus fischen,
so,
oder?
Ja, ist ein schönes Bild.
Ja, genau. Also dafür müssen wir relativ viel Zeit in der Anamnese, also in der Erhebung der entsprechenden Symptome einplanen. Wir müssen also sehr präzise nachfragen, müssen teilweise auch die Eltern bitten, Dinge zu protokollieren, um Zusammenhänge aufzudecken. Es gibt teilweise auch Unterstützung durch Fragebögen. Also wir nutzen zum Beispiel bei schwerer beeinträchtigten Kindern, die selbstverletzendes Verhalten zeigen, gibt es einen standardisierten Fragebogen, der einem ein bisschen hilft, die Funktion dieses selbstverletzenden Verhaltens einzusortieren. Das heißt, ja, es ist ein gewisser Aufwand, aber am Ende kann man dann häufig die richtigen Maßnahmen ableiten oder wenigstens die richtigen Sachen ausprobieren. Das muss man nämlich auch ganz ehrlich sagen, manchmal ist es Ausprobieren. Es ist nicht immer so, dass man von vornherein weiß, das ist jetzt der Schlüssel zum Erfolg.
Ja, das ist, glaube ich, eine Zwickmühle. Ne? Die Eltern sind so, wie du das gerade geschildert hast, eh schon am Ende. Und dann sollen sie auch noch einen Fragebogen ausfüllen und immer dran denken, irgendeinen Strich irgendwo hinzumachen, wenn irgendwas auftaucht. Und so ist in dem Moment sicher eine zusätzliche Belastung. Aber wenn ihr das schafft, das so zu erklären, wozu das gut ist, dann müsste doch eigentlich die Motivation da sein, um auf diese Entlastung hinzuarbeiten, oder?
Es ist ja ein Leidensdruck in der Regel da. Und die Eltern machen sich selber schon viel Gedanken und bringen auch selber oft Hypothesen oder Überlegungen ins Spiel. Und es ist auch immer wichtig, die aufzugreifen, weil nicht selten liegen sie damit auch eigentlich gar nicht verkehrt. Und eigentlich haben wir die Bezugspersonen da gut im Boot, weil oft die Verhaltensbesonderheiten für die Familien viel mehr im Vordergrund stehen, als dann oft für die Mediziner, die das Kind betreuen und die auf andere Dinge gucken, die aber wenig Auswirkungen auf den Alltag haben.
Ja, und das ist der Grund, warum so ein SPZ so groß sein muss, oder? Dass ihr wirklich Unterstützung in all diesen Bereichen geben könnt und eben nicht nur auf diese Behinderung und die Diagnose hin, sondern auf das, was wirklich schlimm ist im Alltag, oder?
Ja, und auch ganz entscheidend ist, dass wir Zeit haben. Also die Struktur eines SPZ ist eben darauf ausgelegt, auch komplexere Zusammenhänge zu bearbeiten. Das heißt, solche Termine finden nicht in 20 Minuten oder einer halben Stunde statt, sondern da reden wir von mindestens einer Stunde, die wir uns damit auseinandersetzen. Und oft ist es so, dass in schwierigen Fällen wir sehr viel Kontakt haben, telefonisch, per Mail, zwischendurch Vorstellungen im SPZ. Also da, wo der Leidensdruck groß ist, sind wir oft auch nah dran.
Das höre ich tatsächlich ganz häufig von Eltern, wenn wir mit ihnen in Kontakt kommen, dass sie das ganz, ganz lobend und ganz entlastend erwähnen. Und der Arzt, der antwortet immer sofort auf meine E-Mails. Oder da kann ich mich hinwenden. Also ich glaube, das ist auch so ein Backup für die Eltern, eine Lehne, die sie haben, wenn das so eng betreut wird und auf so vielen Kanälen. Also glaube ich wirklich sehr sinnvoll. Manchmal frage ich mich, wie ihr das schafft.
Das frage ich mich manchmal.
Jetzt hast du eben von den Maßnahmen gesprochen, dass ihr manchmal dann eben Maßnahmen ausprobiert. Das zeigt ja auch nochmal, ne? Man versucht es, dann sprecht ihr höchstwahrscheinlich nochmal wieder und guckt, was hilft. Wenn ich mir jetzt so die ganzen vielen Ursachen angucke und dann die Maßnahmen anschaue, bei Schmerzen kann ich mir schon vorstellen, okay, wenn man dann eben medizinisch was machen kann, untersucht hat und merkt, es hat an einer Verstopfung gelegen, kann man vielleicht medikamentös oder eben mit anderen Therapien zum Beispiel arbeiten. Wie mache ich das aber, sage ich mal, bei den anderen Ursachen, ne? Also ich sag mal, wenn es ums Umfeld geht, ja, also manchmal hat es ja vielleicht damit zu tun, dass Kinder auch nur in bestimmten Situationen auffällig werden, dann fange ich ja auch an, irgendwie mein Umfeld zu wechseln. Wie geht ihr da vor oder mein Umfeld zu beeinflussen?
Wie gesagt, wir gucken zunächst mal auf die möglichen Ursachen, die wir unmittelbar behandeln können. Dadurch, dass wir, wie gesagt, zum Beispiel Schmerzen behandeln, Schlaf regulieren, Medikamente umstellen, die möglicherweise oder die vermeintlich psychiatrische Nebenwirkungen machen, dann gucken wir eigentlich, dass wir die Eltern beraten und wir würden gerne auch noch mehr das weitere Umfeld beraten. Hin und wieder kriegen wir das hin, dass wir eben auch mal in eine Schule fahren oder in eine Wohngruppe, um dort vor Ort eine verhaltenstherapeutisch basierte Beratung zu machen. Das machen bei uns Psychologinnen. Was den ambulanten psychotherapeutischen Sektor angeht, ist es ein bisschen schwierig, weil viele Therapeuten sich nicht in der Lage sehen, Kinder und Jugendliche mit Behinderungen und deren Familien zu betreuen oder zu behandeln. Ich sehe das manchmal ein bisschen kritisch, weil die Therapieprinzipien sind eigentlich die gleichen. Man braucht keine spezifische Ausbildung, man muss einfach sich nur trauen und man muss es einfach wollen. Also manchmal ärgere ich mich auch über die Zurückhaltung oder diese pauschale Ablehnung von solchen Familien, weil wer verhaltenstherapeutisch ausgebildet ist, kann auch mit Menschen mit Behinderung arbeiten zum Beispiel. Wobei ich das jetzt nicht auf die verhaltenstherapeutische Ausbildung beschränken möchte. Natürlich sind auch andere, also systemische Ansätze zum Beispiel in diesem Fall gerade bei belasteten Familien sehr sinnvoll. Und dann haben wir natürlich Fälle, in denen wir auch verhaltensmodifizierend Medikamente einsetzen müssen. Also manchmal, gerade wenn Druck auf dem Kessel ist, dann macht es auch Sinn, einfach auch schnell zu reagieren und darüber Entlastung zu schaffen. Und natürlich gibt es auch Fälle, wo das auch langfristig erforderlich ist. Aber natürlich gerne möchten wir auch, dass das eine Übergangslösung ist.
Sprechen wir von Präparaten? Mir fällt immer Ritalin ein, was das ADHS
ja, es spielt runterholt. In diesem Fall kommt auch mal vor, spielt aber eine untergeordnete Rolle. Wir haben viel mit Psychopharmaka zu tun, also mit Neuroleptika. Gibt noch ein paar andere Substanzen wie Guanfacin, Clonidin. Wir haben eigentlich ein ganz gutes Repertoire da an Medikamenten. Nur weiß man vorher oft nicht, was welchem Kind wirklich hilft. Das ist oft auch ein Ausprobieren. Und man muss auch sagen, wir bewegen uns überwiegend außerhalb der Zulassung. Das heißt, im sogenannten Off-Label-Gebrauch. Darüber klären wir die Eltern natürlich auch auf. Aber das ist leider in der Kinderheilkunde und in der Jugendmedizin häufig so, dass Medikamente nicht zugelassen sind, also keine offizielle Zulassung für diesen Behandlungsanlass haben. Das ist aber kein Grund, es nicht zu tun, weil wir würden damit eben Chancen vertun. Und da muss man natürlich gucken, wenn wir die Ressourcen der Familien stärken, auch das kann rückkoppelnd quasi Verhaltensveränderungen bei den Kindern hervorrufen, weil wir oft auch Situationen haben, die wirklich festgefahren sind. Betreuungspersonen, die wirklich auf dem Zahnfleisch gehen, am Ende sind. Und das macht auch was mit den Kindern und Jugendlichen. Also da finden Interaktionen statt, die sich dann irgendwie gegenseitig verstärken. Und wenn wir da auf der Ressourcenseite stärken, dann kriegen wir da auch mitunter Ruhe rein. Das heißt, oft ist es eine Kombination aus unterschiedlichen Ansätzen, eigentlich meistens mal mit gutem Erfolg. Manchmal ist es aber auch wirklich schwierig.
Cora, du sagst doch immer, wir machen einen Mutmacher-Podcast. Ja. Und jetzt haben wir schon die zweite mutmachende Botschaft gekriegt. Mhm. Das eine ist, es kann entlastend sein, wenn man mal weiß, woher es kommt. Mhm. Und das andere ist, es gibt vielleicht auch eine Notfallmedikation, die jetzt erstmal ja, Druck nehmen kann, sodass man in Ruhe weitergucken kann und entlastet ja, Ressourcen hat, um tiefergehend vielleicht die Familie auch ein bisschen zu verändern oder Strukturen in der Familie zu verändern.
Ja, wenn sich Familien bei uns melden und sagen, sie können nicht mehr, dann ist das ein klarer Handlungsauftrag. Mhm. Also für uns.
Ja. Jetzt bin ich mal gespannt, was passiert, wenn der Podcast online geht.
Ich finde auf jeden Fall, was ich rausgehört habe jetzt, es ist ein auf der einen Seite sehr sorgfältiger Ansatz, das höre ich schon, sehr intensiver Ansatz und auf der anderen Seite eben der pragmatische auch, um zu sagen, okay, es muss dann auch irgendwann einfach was passieren. Und das finde ich irgendwie, hört sich das wirklich an, als wäre man bei euch in guten Händen. Vielen Dank, dass du uns da einen kurzen Einblick gegeben hast in eure Arbeit und danke für eure Arbeit, für unsere Hörerinnen und Hörer, also die Familien, die ja unsere Zielgruppe sind. Und damit möchte ich an dieser Stelle ganz gerne noch auf zwei Podcasts hinweisen, die mir jetzt im Zuge des Gesprächs dann in den Kopf schossen. Und zwar hatten wir einmal eine Episode mit Dr. Dirk Reinicke zum Thema Schmerz. Da sind wir sehr auf Schmerz nochmal eingegangen auch. Das ist eine Episode, die könntet ihr hören. Da weiß ich noch, das müsste die 13 sein. Die andere Episode, die ich jetzt nicht mehr mit der Folgennummer im Kopf habe, die aber ungefähr auch in den Zehnern sein müsste. Wir sind ja mittlerweile schon in den 30ern, glaube ich. Mit der Folgennummern. Da gab es eine Episode auch nochmal zum Thema Geschwisterkinder. Auch das immer noch ganz interessant. Sicherlich auch noch nicht auserzählt, aber da eben auch nochmal ein kleiner Hinweis auf diese Episode. Damit also nochmal danke, dass du da warst, Marc. Alles Gute weiterhin. Andrea, vielen Dank fürs Co-Hosting, wie man so schön sagt.
Ach, so heiße ich.
So heißt du. Du heißt jetzt wir sind Co-Hosts.
Co-Hosting.
Co-Host. Und liebe Hörerinnen, liebe Hörer, hört auch beim nächsten Mal wieder rein. Wir freuen uns auf euch. Bis dahin. Tschüss.
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 Das war Sinklusion, der Schubmann-Podcast. Für Familien
mit Kindern
mit Behinderung. Weitere Informationen gibt's unter www.schubmann.de.